Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen bei Single Trails und Single Mold und heute haben wir eine wirkliche Premiere, denn wir haben den ersten Podcast mit zwei Interviewpartnern, die zu Gast in dieser Show sind. Ergo, wir sind zu dritt. Und das wird, glaube ich, wirklich eine spannende Geschichte. Ich habe heute die Ehre, mit zwei Mitarbeitern von Adidas 510 zu reden. Und zwar haben wir Ulf Michels und Flo Oberst im Gespräch. Servus Leideln, würde man sagen.
Ja, grüß dich.
Servus. Servus.
Wir sitzen alle zu Hause. Das ist natürlich zu Zeiten von Corona recht dankbar, dass wir uns jetzt nicht gegenüber sitzen. Es freut mich sehr, dass ihr die Zeit gefunden habt, mit mir diesen Podcast zu machen. Flo, direkte Frage an dich. Warum haben wir uns nochmal entschieden, einen Dreier-Podcast zu machen?
Ja, weil der Ulf aus der alten 510-Historie zu Adidas-Zeiten noch stammt und ich glaube, dass er da auf jeden Fall guten Input auch mit reinnehmen kann, weil meine Zeit bei Adidas 510 ja noch relativ kurz ist.
Genau, und es war so, dass du nämlich irgendwann mal, ich glaube, weil wir uns am Sommerberg, glaube ich, getroffen haben und dann haben wir gesagt, du hast mir gleich erzählt, du bist ein Fan von unserem Podcast und hörst ihn ab und zu und hättest eigentlich mal Bock, irgendwie auch eine Folge mit Adidas 510 zu machen. Hast den Ulf dann irgendwie an Bord geholt und dann kam irgendwie die Idee, geil, lass uns doch eine Dreierfolge machen, da haben alle was zu sagen.
Genau.
Ulf! Ja. Du hast mir, glaube ich, noch ein Paket geschickt.
Das ist korrekt.
Ich war sehr begeistert. Ein wirklich tolles Podcast-Geschenk. Ich habe von dir Bier bekommen.
Genau.
Das heißt Beer of the Brave.
Genau. Du hast, um genau zu sein, hast du ja zwei Buddeln gekriegt. Einmal unser Beer of the Brave, ein helles Zwickel und dann noch einmal unser Liquid Stealth, ein schönes fränkisches, dunkles Kellerbier.
Ich finde es toll. Das Alkoholthema kommt in unserem Single Trails und Single Malt Podcast definitiv zu kurz. Schön, dass wir das wieder aufleben lassen.
Ja, genau. Ich würde hier jetzt auch mal
sagen,
direkt...
Wir öffnen die Bottles und schenken uns ein. Also ich bin Glastrinker, muss ich gestehen, seit neuestem.
Mhm.
Kann ja jeder machen, wie er will. Ne?
Ja, ich bleib bei der Flasche.
Ich auch.
Genau, also Prost.
Virusmäßig auch viel gesünder.
Kleiner Schwank aus meiner Kindheit. Ich habe übrigens relativ lange aus der Flasche genuckelt. Prost! Vielen Dank für dieses Bier.
Mhm. Prost!
Prösterchen. Sehr gut.
Ah. Das ist gut. Ein guter Tropfen.
Ja, perlt. Ist perlt.
Fränkisches Bier, oder? Hast du erzählt?
Fränkisches Bier, genau, aus der fränkischen Schweiz, vom Nickelbräu. Aus Pretzfeld haben wir uns entschieden. Genau, schmeckt sehr gut. Ja.
Ich mache es immer so in meinem Podcast, dass ich die Leute sich immer zuerst vorstellen lasse. Und damit fange ich jetzt natürlich auch wie gehabt an. Dementsprechend stellt euch doch bitte einmal kurz vor und erzählt, was ihr bei 510 Adidas so zu tun habt.
Ja, dann fange ich mal an. Also ich bin der Flo Oberst. Ich bin im technischen Marketing im Bereich Central, also für Dach zuständig, bei Adidas 510 und eben Adidas Terrex. Ja, ich bin da so reingekommen, ich war erst Tech-Rep für Adidas Terrex und bin dann Anfang letzten Jahres ins interne Team integriert worden und bin da zuständig für das ganze Thema technische Contents aufbereiten, für Schulungen, für Händler, für unser Brand Ambassador Team, die Jungs und Mädels bilde ich aus. Ich mache Tech Support für Händler, für Ausgewählte, bin auch immer mal wieder bei Events und internen und externen Veranstaltungen quasi der Repräsentant von Adidas oder 510. Bin so ein bisschen das Auge und Ohr am Handel, nehme so ein bisschen Stimmung mit auf und bin da ziemlich interdisziplinär. Also es geht oft auch um Produktfeedbacks, es geht oft um Handelsfeedback, wie die klarkommen, also bin da zwischen allen Funktionen, Marketing spielt natürlich auch eine große Rolle und bin da so die Spinne im Netz.
Aber bedeutet, du hast nicht nur einen Auftrag, wie man das jetzt klassisch als Vertreter sehen würde, dass du immer nur redest, laberst und verkaufst, sondern du hast tatsächlich auch richtig technischen Input und kümmerst dich so ein bisschen um die Technik, die da drin steckt.
Ja, tatsächlich muss ich nichts verkaufen. Also ich bin quasi kein klassischer Sales Rep, also ich muss keine Vorordern machen und so weiter, sondern ich bin quasi zusätzlich als technischer Supporter. Und ja, mit meinem Hintergrund, also ich habe Sportwissenschaft und Sporttechnologie studiert, habe ich halt schon so ein bisschen einen technischen Background und den bringe ich natürlich auch überall mit rein. Und wenn ich natürlich bei den Händlern bin, dann fragen die natürlich auch oft nach den neuesten Tech-Sachen, die da mit drin sind, und so muss man das dann natürlich auch ein bisschen mit aufbereiten.
Ja, spannend. Da habe ich da sicherlich noch ein paar Fragen an dich, die Technik betreffen, weil wir wollen natürlich auch noch über die Inhalte von einem guten Bikeschuh sprechen, also was einen guten Bikeschuh macht. Aber zunächst, Ulf, der Flo sagte, du wärst quasi derjenige, der noch aus der alten 510-Riege kommt. Dazu kommen wir später auch nochmal zu sprechen, aber was machst du genau bei Adidas 510?
Genau. Ja, ich bin bei uns bei Adidas Outdoor im Strategy-Team inzwischen. Das heißt, ich mache da eigentlich internes Projektmanagement auf ganz unterschiedlichen Projekten auch. Produkt oder auch viele so Go-to-Market- und Sales-Themen. Einfach so durch meinen Background. Da ich jetzt bis zur Integration von 510 war ich der Sales-Manager und Marketing-Manager für 510 in Europe und habe das quasi verantwortet. Und jetzt bin ich auch immer noch sehr mit 510 verbunden. Vor allen Dingen eben schaue ich immer noch nach den ganzen Bike-Themen und leite da auch das komplette interne Bike-Team bei uns gerade. Genau.
Okay, bedeutet, du kümmerst dich so ein bisschen auch drum, dass er irgendwie Guidelines entwickelt werden, welche Zielgruppe für welchen Schuh relevant ist, und macht dir dann Gedanken drum, wie könnte man diese Zielgruppe beim Verkauf am besten erreichen oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also zum einen ist es dieses ganze Thema Consumer Insights und Produktentwicklung. Vor allen Dingen geht es aber auch so übergeordnet um, was ist jetzt unser 5-Jahres-Plan, Product Rollout, wie arbeiten wir da zusammen. Natürlich sind wir jetzt anders aufgestellt. Wir sind vom End-to-End-Prozess, also von den Geschäftsprozessen, komplett auf den Adidas Timelines. Arbeiten da auch mit verschiedenen anderen Adidas-Departments zusammen. Und dementsprechend müssen wir uns da abstimmen. Und darum geht es dann halt, also welcher Schuh kommt wann? Wann ist das Retail-Intro-Date? Dann dort zurückgerechnet und dann muss man mit den einzelnen Teams und Abteilungen sprechen, das ist die Kampagne, das stellen wir uns vor, das sind die Athleten und so weiter und so weiter. Und da halt dann eben die verschiedenen Funktionen immer wieder zum Thema Bike zusammenzuholen und ja, das mache ich dann.
Super abwechslungsreich, oder?
Sehr, sehr vielseitig, weil man eben auf jeden Fall eben von der Produktentwicklung über die verschiedenen Sample-Runden alles mitkriegt, aber sich natürlich dann auch direkt parallel drum kümmert, wie setzen wir das jetzt um, Kommunikation, Werbekampagnen, Sportsmarketing und wie vor allen Dingen bringen wir das auch in die verschiedenen Märkte, also Europa, North America oder auch Asien.
Sehr, sehr cool. Jetzt ist es so, Adidas, wenn man das liest, ist es ja absoluter mega super Konzern, wenn der im Lebenslauf steht. Ich glaube, viele Sportstudenten träumen davon, irgendwann mal bei Adidas zu arbeiten. Mhm. Wie ist es denn so, wenn man bei Adidas arbeitet? Hat man viel Freizeit? Muss man viele Überstunden schieben? Kriegt man auf Schuhe 100 Millionen % Rabatt?
Du kriegst genau 44% Rabatt.
Geil. Also wenn du jetzt in Adidas-Store reingehst, hast du dann so eine Mitarbeiterkarte?
Genau. Im Adidas-Store, wenn du da reinläufst, kriegst du 30% mit deiner Mitarbeiterkarte und wenn du online bestellst, kriegst du 44%. Und das wird dann auch ganz genau getrackt, dass das genau innerhalb deines steuerfreien Jahresbeitrags halt dann bleibt. Ich glaube, das sind 1.080
Euro. Steuerfreibetrag, läuft es drauf, das sind irgendwie 1.000 Euro oder so. Das ist das Maximale, was man sich quasi sparen darf.
Genau.
Mei, ich glaube, das ist jetzt nicht groß unterschiedlich zu anderen Firmen in der Bike-Branche. Genau. Da kriegt man sicherlich auch die eigenen Produkte irgendwie günstiger, whatever. Aber wie ist es denn tatsächlich im Allgemeinen? Habt ihr Gleitzeit, viel Homeoffice oder wie ist es bei Adidas zu arbeiten? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also bei mir, dadurch, dass ich relativ viel unterwegs bin auch, jetzt habe ich eigentlich ein relativ abwechslungsreiches Arbeiten. Also ich bin so ja meistens 2 bis 2,5 Tage die Woche in Herzogenaurach, Bin da nochmal eineinhalb bis zwei Tage irgendwo unterwegs bei meinen Kunden. Schaue dann halt mal vor Ort, wie es läuft. Habe auch nochmal Gespräche wegen Events oder habe irgendwelche Meetings mit den Kunden, was das Thema angeht. Wir haben natürlich auch gerade in den Hochphasen dann Schulungen, die auch relativ zeitintensiv dann vor Ort sind, von wirklich kleinen Spezialisten, die halt auf der Fläche irgendwie das Neueste über die Produkte erfahren wollen, bis zu großen Customer Service von Versendern. Und dann bin ich meistens noch so einen Tag im Homeoffice. Und das ist eigentlich bei mir in Feldkirchen-Westerham, also auch nicht weit weg von dir.
Und, ja, du bist ja quasi mein Nachbar.
Ja, richtig. Ich fahre, glaube ich, 8 Minuten zu dir oder so mit dem Auto. Mit dem Fahrrad dürfte es nicht viel mehr sein. Und ja, deswegen, also ich habe natürlich die luxuriöse Situation, hier im Süden weiter zu wohnen und oben zu arbeiten, weil meine Kunden halt hauptsächlich im süddeutschen und österreichischen Raum sind. Und ja, das ist bei mir relativ abwechslungsreich. Was man sagen muss, so Arbeitsbedingungen, muss ich sagen, ist eigentlich ziemlich Premium. Also du im Vergleich, ich habe auch schon in anderen Sportartikelfirmen gearbeitet und dass wirklich da auch so das Thema Überstunden und so weiter so verfolgt wird, ist eigentlich relativ selten. Da profitieren wir natürlich klar vom Konzern, weil in anderen Firmen, wo ich gearbeitet habe, ja, es gibt halt entweder Vertrauensarbeitszeit, das ist dann immer so eine Auslegungsgeschichte, aber dass du wirklich halt klar Überstunden auch nehmen kannst und einen Anspruch darauf hast und das Ganze auch vom Betriebsrat abgedeckelt wird und so weiter, ist schon, glaube ich, eine große Errungenschaft, die wir bei so einem großen Konzern halt haben. Zudem ist auch so generell die Anweisung, eigentlich 20% der Zeit irgendwie im Homeoffice zu arbeiten.
Okay.
Genau,
ja. Ja, gut, wahrscheinlich, im Moment wahrscheinlich mehr.
Im Moment 100%, genau.
Ja, genau.
Aber was Ulf,
du sitzt aber in Herzogenaurach, oder?
Ja, genau. Ich bin nicht der Roadie wie der Flo. Meiste Zeit in Herzog. Und da ist es so, der Flo hat schon gesagt, wir haben eigentlich alle standardmäßig 20% Homeoffice. Das ist total flexibel. Wir haben auch cool. Im Büro keine festen Arbeitsplätze mehr seit, glaube ich, knapp 2 Jahren.
Ach krass, bald. Ihr bringt eure Tasche mit, klappt genau, einen Schleppi auf an irgendeinem Platz und ja, arbeitet da.
Genau, wir haben alle eigentlich locker bei uns in unserem Büro, also Outdoor. Wir sind ein Team von ungefähr 130 Leuten in Herzog, die eben wirklich nur mit dem Thema Outdoor, ne, also mit in allen Bereichen, also Trailrunning, Hiking, Mountainbiking, Climbing, Snowsports und so weiter beschäftigt. Das heißt, es ist ein relativ überschaubares, kleines Team, wenn du dir denkst, dass in Herzog ungefähr 6.000 Leute arbeiten im Headquarter-Campus. Ja, also wir sind noch sehr...
Aber der sieht gar nicht so groß aus. Dass in dieses Gebäude 6.000 Leute reinpassen, ist jetzt ein bisschen verwunderlich.
Wir haben ja jetzt nochmal ein neues Gebäude. Also insgesamt gibt es ja 4 Gebäude dem Campus. Aha. Und dann nochmal 2 Restaurants, 3 Cafés, dann nochmal ein reines Gebäude nur für... also der imitierte Flagship-Store und die ganzen Sample-Räume, 2 Parkhäuser, ein Fitnessstudio, 2 Kitas, also so ungefähr.
Der, der absolute Arbeitnehmertraum. Oder?
Also es ist riesig und es ist auch oft halt, dass du einfach durch die Gegend rennst und dir denkst, Alter, wo arbeiten die Leute hier alles, was machen die alles? Und wir sind als Outdoor im kleinen Team also am Rand vom Campus angesiedelt, haben wir unser eigenes Gebäude, wo wir komplett zusammensitzen, alle Funktionen, die sich mit Outdoor beschäftigen, nicht nur von dem globalen Creation Teams, sondern auch das komplette Europa-Team zusammen. Und das ist eigentlich eine Besonderheit bei uns in Outdoor, dass wir so arbeiten. Dass
ihr mit den Internationalen quasi auf Augenhöhe arbeitet?
Genau, dass wir zusammensitzen. Normalerweise hast du die globalen Teams und dann sind die Märkte an sich strukturiert und dann unterteilt in Marketing und Sales. Und da wir als Outdoor eine relativ kleine Einheit sind, arbeiten wir da komplett zusammen. Also bei uns sitzen die Sales-Leute neben den Marketing-Leuten und die Europa-Leute direkt neben den globalen Leuten halt. Und
auf die unterschiedlichen Gruppen von Adidas kommen wir später nochmal zu sprechen, weil ehrlich gesagt blickt da ja keiner durch mit 510, Terex, Outdoor weiß ich nicht, Sportsbekleidung, die man kennt zum Fußball- oder Badminton-Spielen.
Genau.
Da komme ich später nochmal drauf, aber du bist ja jetzt aus der alten Riege, sprich, du warst schon bei 510, bevor es von Adidas gekauft worden ist.
Nee, das stimmt nicht ganz. Adidas hatte 510 schon gekauft, aber ich bin noch eingestiegen. Ich war dann, also wir waren dann eh auch schon alle Adidas-Mitarbeiter. Aber 510 war von den Geschäftsprozessen noch komplett eigenständig. Das heißt, eine eigene.
War noch unabhängig sozusagen.
Genau, ja. Komplett unabhängige Geschäftseinheit. Wir haben zwar in Adidas Outdoor berichtet und wir haben zu dieser Business Unit gehört, aber wir hatten eigenes Lager, eigenes Warenwirtschaftssystem, ein unabhängiges Marketingbudget. Ne? Also du musst dir denken, wir haben alles selber gemacht. Das Einzige, wo wir angeschlossen waren, waren an ein Financial Reporting und an bestimmte HR, also Personalmanagement-Funktionen. Okay,
ne? Genau. Bin ich mal gespannt, ob du die nächste Frage beantworten kannst. Mhm. Der 510-Verkauf an Adidas, war das aus Adidas Sicht nur ein Key-Faktor, um an das Stealth-Rubber ranzukommen und zu sagen, Mensch, diese Gummisohle im Klettersport und im Bikesport ist so gut, wir wollen diese Gummimischung haben? Oder gab es da tatsächlich andere Gründe auch noch? War es quasi das Monopol, was 510 im Bikesport hatte?
Also der Stealth-Rubber und die eigene Gummimischung war auf jeden Fall mit ein ganz entscheidender Faktor, weil das zeichnet ja sowohl die 510-Schuhe aus, als auch jetzt zum Beispiel die ganzen Hiking- und Trailrunning-Schuhe, die wir ja exklusiv mit Conti Außensohle haben und zum Beispiel keine anderen Gummimischungen, die sonst ein Standard-Outdoor-Unternehmen oft oder andere, keine Standard-Outdoor-Unternehmen, aber die nutzen oft Vibram oder andere Third-Parties halt und dass wir uns da komplett auch vom Markt abheben können und ein Alleinstellungsmerkmal haben. Das auf jeden Fall. Ansonsten ist es auch Marktzugang in den USA und natürlich auch eine gewisse Credibility in den Communities, Klettern und Mountainbiken.
In den Szenesportarten.
Genau, also in den Szenesportarten.
Genau. Hat es, glaube ich, einen ziemlich sehr, sehr exklusiven Ruf gehabt, auf jeden Fall.
Ja.
Und im Bikesport war es ja eigentlich absolute Monopolstellung lange Zeit.
Genau.
Aber tatsächlich ist es auch so, dass es jetzt nicht so war, dass man das jetzt so als feindliche Übernahme ansehen kann oder sowas. Also ich habe mich da auch schon mal mit Leuten unterhalten und es war schon auch so, dass da irgendwie von beiden Seiten her ein Einverständnis auch da war, dass sie beide diesen Deal halt eingehen wollten. Also es war jetzt nicht so.
Also ich habe gehört, dass der Senior von 510 einfach gesagt hat, boah geil, dann kann ich mich zur Ruhe setzen. Also der hat das so ganz gerne verkauft.
War bestimmt kein schlechter Deal auf jeden Fall für ihn. Aber der war auch noch lange dabei, also auch nach der Übernahme noch. Und der Charles Cole war der Onkel vom Dave Kessel. Der hat jetzt gerade der ist jetzt gerade gewechselt und raus. Ne? Also der war jetzt noch die ganze Zeit da, der Dave. Der war, der ist auch, der hat alles mitgemacht und auch Daves Oma.
Sind ja sonst also, auch noch.
Also Charles Coles Mutter hat ja noch, bis wir das Office in Redlands geschlossen haben, bis sie, glaube ich, 91 war, hat sie ja auch immer noch für uns gearbeitet, also auch für Adidas. Ja,
ja cool. Ja. Ja, das ist schon ziemlich cool.
Ja. Und es sind ja auch jetzt noch Leute aus dem Team aus Redlands mit bei uns. Also wir haben immer noch Leute, die auch mit rübergekommen sind. Wir haben auch unser Produktmanager zum Beispiel, der ist auch immer noch am Start. Der arbeitet zwar von drüben, ist aber auch regelmäßig hier und wir haben auch eben Leute mit im Team, in unserem Core-Team, die halt einfach von drüben mit rübergekommen sind und da jetzt irgendwie weiter dran arbeiten. Also es ist jetzt nicht so, als arbeitet da jemand, der gestern irgendwie Fußballschuhe gemacht hat, der jetzt auf einmal Bikeschuhe macht, sondern das ist schon auch immer noch irgendwo eine Verbindung zu dem alten Setup irgendwo da.
Alles andere würde sich auch mit Brand of the Brave schwer vereinbaren lassen, muss man ehrlich so sagen.
Ja, das stimmt.
Mittlerweile habt ihr auch das Adidas-Label auf dem Schuh. Mhm. Bedeutet, es ist nun wirklich kein eigenständiges Unternehmen, wie du erzählt hast, dass es früher mal war, oder also keine unabhängige Unit mehr. Mhm. Was hat sich noch geändert?
Das hat ja eigentlich angefangen mit 2017, glaube ich, haben wir angefangen und haben im Endeffekt, was ich vorhin erzählt hatte, dass die Geschäftsprozesse von 510 komplett eigenständig waren, dass wir die komplett auf die Adidas-Prozesse umgeswitcht haben. Also Lager, Artikelnummer, die komplette Rückrunde und auch der komplette Kreationskalender.
Ist es quasi dann einfach ein Artikel mehr bei Adidas geworden?
Genau. Also du kannst das einfach sagen, wir hatten bisher natürlich unsere eigenen Artikelnummern, eigene Stammdaten und so weiter. Ne? Das hat alles nicht zusammengepasst und das hat man lange Zeit nicht integriert. Und dann hat man sich eigentlich entschieden, weil du natürlich logistisch, wenn du das alles als kleine Marke selber machst, dann hast du natürlich auch bestimmte Hürden, um zu wachsen. Auch, ne? Oder dich weiterzuentwickeln. Oder auch immer wieder, du bist ja auch immer wieder gezwungen, sozusagen deine IT-Infrastruktur abzudaten. Und das macht ein Konzern natürlich einfach in einem ganz anderen Tempo. So, und dann. Und du hattest auch immer noch die. Du hattest auch zum Beispiel einen Nachteil, jetzt ganz, ganz simpel gesprochen, im Vertrieb zum Beispiel. Da ist jetzt ein 510 Sales Agent reingegangen, der hatte Zugang zu uns und dann hat der Händler gesagt: Hör mal, eure Bikeschuhe finde ich geil, aber ich finde auch diese Adidas Outdoor Trail Running Schuhe cool oder diese Outdoor Jacke, da kann ich die auch bestellen. Dann musste der halt sagen, nee, kann ich nicht verkaufen. Und jetzt, wenn wir das alles auf dem gleichen System laufen, dann wird das halt eben möglich. Ne?
Ja, da habe ich gleich die nächste Frage zum Einhaken tatsächlich.
Ja.
Adidas Terex versus 510, zum Beispiel Danny McAskill, der ist ja eigentlich totaler, der ultimative Adidas-Athlet, also der fährt ja wirklich alles von Adidas. Aber klar, du hast gerade eben erklärt, das ist jetzt integriert, also ihr könnt quasi einem 510-Athleten auch mal irgendwie einen Adidas Terex-Schuh zukommen lassen, aber wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Adidas Terex, 510 und vielleicht dem Adidas Fußball-Shirt, was man im Adidas-Store kaufen kann?
Mhm. Ja, also im Prinzip kann man das einmal über die komplette Brand aufteilen. Da gibt es halt so Geschichten wie Originals ja noch genauso. Also das sind auch nochmal ganz andere Bereiche oder Adidas Fußball. Also so teilt sich halt die Firma auf. Bei uns bei Outdoor teilt sich das Ganze auch mehr oder weniger in drei Bereiche auf. Das Ganze ist einmal das Thema Adidas Terex, wo halt alles, was mit Hiking und Trailrunning verbunden ist, irgendwie drin hängt. Und dann gibt es das Thema Climbing und da ist eben 510 mit drin. Also Adidas 510. Und so stellt sich das dann auch im Branding dar. Und dann gibt es halt eben noch den dritten Bereich, das ist das Badge of Sports. Das sind so House of Jackets, also im Prinzip so klassische Winterjacken und sonstige Jacken für verschiedenste Wetterbedingungen auch, die bei uns mit drin sind. Und so ist es auch. Dieses Badge of Sports ist quasi das Performance-Logo, dieses klassische Adidas-Logo, wo jeder kennt. Und das ist eben auch dann in der Brand für die meisten Performance-Artikel mit drin. Und für Originals gibt es zum Beispiel dieses Trefoil, also dieses Dreiblatt, was dann dafür halt den Bereich irgendwie signalisiert.
Also die Huberburm zum Beispiel, ja? Hier diese Kletterlegenden, die Brüder.
Ja.
Die sind ja, ich weiß nicht, ob sie es immer noch sind, auf jeden Fall waren sie mal Adidas Terex-Gesichter.
Ja, genau.
Ja. Oder?
Ja.
Wenn die jetzt, die fahren ja auch gerne Mountainbike, wenn die jetzt gerne Mountainbike fahren, kriegen die von euch auch einen 510-Schuh, weil es ja mittlerweile integriert ist.
Ja. Genau.
Kein Problem.
Genau.
Sie laufen aber, ihre Marketingbudgets und ihre Projekte laufen über Adidas Terex.
Ja, der Thomas klettert zum Beispiel auf 510-Schuhe.
Ja.
Genau.
Genau.
Ja. Und bei einem Danny McAskill, weil der ist ja komplett Adidas, oder nicht?
Ja. Eigentlich musst du es dir so vorstellen, wir sind als Geschäftsbereich, als Business Unit sind wir Adidas Outdoor und wir haben im Endeffekt zwei Labels, wenn du es so nennen möchtest, oder Submarken. Terex ist der gesamte Bereich Apparel für Outdoor und Bergsport und auch Footwear für die Themen und dann hast du halt nochmal 510 für Bike und eben auch mit den Kletterschuhen. Und das Sports-Marketing-Team, die jetzt die Huberbuben ausstattet, die sagen halt einfach, hier, das ist unser, ne, wir möchten, dass du diese und jene Teile halt aktuell in der Saison trägst, ne, das sind unsere Farben oder das sind die neuen Artikel, die du ins Schaufenster für uns hängst, ne, dann sucht der natürlich auch einfach aus, was du für deine Ausübung deines Sports gehört und das ist im Endeffekt wie eine Multimarken-Strategie in einem Geschäftsbereich. Ich meine, VF oder Anta Group oder so, die haben halt dann eben The North Face, Icebreaker und drei verschiedene Marken.
Ja.
Ne? Und die Mutter oder die Dachmarke oder der Konzern, der dahinter steht, ist für den Konsumenten nicht ersichtlich. Für uns
ja,
ist
bei
es,
euch ist es halt ersichtlich, genau.
Genau, für uns ist es Adidas. Am Ende ist es das, was wir machen, sowohl mit Terrex als auch mit 510. Geht darum, Adidas zu promoten, ne? Und ja, wie heißt es? Im Englischen würde man sagen, elevate. Also ja, ne, zu verbessern, pushen. Zu pushen und ja, dem oder auch der Marke einen Edge zu geben im Outdoor-Bereich oder im Mountainbike-Bereich, wo jetzt das normale Fußball-Label, Training-Label, Running-Label vielleicht erstmal nicht so authentisch wahrgenommen wird oder nicht die Credibility hat in der Zielgruppe, weil die sagen, ja, das ist für mich einfach von der Wahrnehmung her, ist das eine Fußballmarke oder sowas, ne? Und wenn du dann, im Endeffekt ist es ja wie eine spezielle Produktkategorie, die mit den Insights, die mit Athleten zusammenarbeitet, die mit wo auch das Team intern eine spezielle Knowledge hat, und das ist dann ein Sign-off auf den Produkten, damit der Konsument versteht, ah, okay, das sind die Adidas-Produkte und die sind jetzt für den Einsatz im Bergsport oder im Mountainbiken geeignet. Ja,
ja, man erhöht natürlich ein positives Image oder man erhöht natürlich ein Image damit, dass ja, Adidas sich mit sportlichen Szene-Sachen auseinandersetzt, also wirklich in die Tiefe geht, sowohl im Fußball als auch im Radsport oder auch im Klettersport.
Ja, und das betrifft ja andere Bereiche auch noch. Ich meine, wenn man sich mal, keine Ahnung, Adidas Skateboarding anschaut, die haben ja eigentlich mittlerweile auch echt eine große Credibility in der Szene aufgebaut, haben auch Top-Athleten und so weiter. Also das ist jetzt nicht nur so, dass wir das machen, sondern andere Bereiche sind da ja ähnlich aktiv.
Sehr gut. Flo, wahrscheinlich eine Frage für dich. Mehr zu der technischen Frage von dem Schuh. Wie wichtig ist das Profil bei einem Bikeschuh? Weil eigentlich stehen wir ja immer nur auf dem Pedal. Wie wichtig ist das Profil dabei? Also die Anordnung von diesen Noppen, die ihr zum Beispiel vorwiegend auf fast allen Schuhen verbaut?
Das ist natürlich immer erstmal eine Frage der Anwendung. Und auch so ein bisschen der Fahrttechnik. Also ja, dieses Dotty Profile ist natürlich, also diese Punkte, dieses spezielle Profil ist natürlich ein Erkennungsmerkmal und es ist auch bei uns einfach schon seit Ewigkeiten angewendet und es funktioniert auch einfach und der große Vorteil davon ist halt einfach, dass du quasi eine Profilierung hast, aber jetzt nicht irgendwie das so die Sohle unten beeinflusst, dass du nicht, wenn du anders auf dem Pedal stehst, irgendwie eine komplett andere Interaktion mit dem Pedal hast. Also du hast zwar irgendwo ein Profil, dass du dich auch noch damit bewegen kannst und rumlaufen kannst, aber es ist jetzt nicht so, dass das super davon abhängig ist, wie viel Grip du auf dem Pedal hast, ob du wirklich genau an der richtigen Stelle stehst. Dann hängt es natürlich mega stark davon ab, ob du clipless oder flats fährst.
Um nochmal kurz bei den Dots zu bleiben, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass aufgrund dieses Stealth-Rubbers, was ja enorm viel Grip auf Stein, auf Untergrund oder auch auf dem Pedal hat, so ein bisschen das Gefühl, dass das Profil eigentlich scheißegal wäre. Ist es so oder ist es nicht so?
Scheißegal, nee, würde ich nicht sagen, auf keinen Fall. Also diese Struktur und das Muster, das hat schon bei uns, ist auch einfach was, wo man jetzt, also das ist so ein so ein brandeigenes Wissen natürlich, auch genau was die Anordnung, was die Funktionalität davon angeht. Ich weiß nicht, es gab ja früher zum Beispiel mal den Freerider Contact auch, der dann vorne wirklich komplett flach war. Und ja, also es gibt da natürlich schon, dadurch, dass der Gummi quasi sich so um diese Pins schließt, ja, kann man drüber streiten, aber im Großen und Ganzen, also wir haben den Schuh jetzt auch wieder rausgenommen, weil es einfach sich gezeigt hat, dass das mit dem Dotty-Pattern einfach am besten in der Interaktion funktioniert.
Okay. Ist eigentlich wollte gerade noch was sagen zum Einsatzbereich.
Also kurz auf den Freerider Contact, der so glatt unten war eigentlich, dass das von vielen Konsumenten wahrgenommen wurde, dass das eigentlich zu rutschig ist. Halt. Also die haben gedacht, damit rutsche ich dann ja aus, wenn ich nicht mit dem auf dem Fahrrad bin. Und das hat dem Schuh eigentlich, so gut wie der auf dem Pedal funktioniert hat, haben sich die Schuhe, die komplett profiliert haben, doch besser verkauft am Ende des Tages. Weil der Konsument gedacht hat, wenn ich das Fahrrad schiebe, oder ja, ne, dann rutsche ich weniger aus. Eigentlich.
Wenn ich auf dem Weg zum Bikewash stürze, bringt es mir wenig, wenn ich auf dem Trail damit einen guten Grip habe.
Genau. Und also ich sage jetzt mal, ganz wesentlicher Unterschied, wenn du jetzt von der reinen Profilierung ausgehst, ist, ob du ein Negativprofil hast oder ein Positivprofil. Also die oft als reine Bikeschuhe von uns konzipiert werden, wie so ein Freerider Pro, die haben ein Negativprofil. Ja. Das heißt, wenn du die von der Seite anguckst, ist die Sohle eigentlich flach und die Profilierung geht nach innen rein.
Ja.
So. Das gibt dir aber da natürlich.
Da sind die Dots dann auch kantiger als bei denen, die ein positives Profil haben.
Genau, und da hast du, ne, und das sind teilweise auch flacher halt so. Und dann haben wir zum Beispiel im Impact Pro haben wir ein Sohlenprofil, was ganz, was mitwächst, also wo jede Sohle ein ganz eigenes Profil hat. Normalerweise machst du eine Sohle halt für eine Standardgröße, das ist oft eine UK 8 halt oder so in der Industrie, und dann wird das Profil einfach nur größer gemacht. Ne? Und dann werden ja auch Dots abgeschnitten an der Seite halt, ne? Also mal so, sieht man ab und zu dann auch, wenn du jetzt eine, keine Ahnung, UK 10,5 hast oder so. Ja. Und wir machen beim Impact Pro mit großen und Micro-Dots, und das Profil wächst mit. Das ist bei jedem Mal, da hast du keine abgeschnittenen Dots, weil wir da genau geguckt haben.
Okay, das wird
dass
im Prinzip hochskaliert.
Das wird hochskaliert und
dann auch größer.
Und es ist aber nicht nur ein großes Rubber-Sheet, ne, oder eine Form, die einfach nur größer gemacht wird, und wenn ein Dot ein halber Dot ist, dann ist das halt so. Sondern da ist jede Outsole von jeder Größe genau darauf aufgepasst für diese Größe. Damit sich das halt eben mit den Pedalen auch besser dann verhaken kann auch, ne? Und das hast du dann im Positivprofil, hast du eher diese Kombination zwischen Verhaken des Profils und dann hast du ein bisschen mehr Grip, oder du hast theoretisch und praktisch mehr Grip, wenn du läufst, also wenn du irgendwo hoch gehst und so weiter. Ja.
Okay, ja, dann
genau, also das war klar. Das war das eine Profilthema, und das andere Profilthema ist natürlich dann jetzt zum Beispiel mit dem Trailcross, der diese Saison rauskommt, wo man dann halt natürlich auch geschaut hat, okay, was für einen spezifischen Anwendungsbereich, Bike Adventure, Trails bauen, Bike und Hike, wie es auch immer genannt wird, brauche ich halt einfach irgendwo auch noch ein bisschen mehr Profil, ein bisschen anderen Abdruck, ein bisschen anderen Fersengrip, wenn ich das Fahrrad mal tragen muss, irgendwo steil rauf oder runter, oder wenn ich irgendwo halt am Shapen bin. Deswegen sind die Sachen zum Beispiel angepasst worden da, und da kann man natürlich auch stark von der Design und vom Development wissen von einer Trailrunning-Marke oder von der Bergschuh-Marke oder Wanderschuh-Marke profitieren. Und so kann man dann da quasi zwei Technologien so zusammenbringen, dass am Ende dann halt das Beste für den Konsumenten in seiner Anwendung rauskommt.
Ja. Ja, es ist ja viele Leute, die auf den Berg gehen und häufig mal schieben oder das Rad auch hochtragen, von daher.
Ja, und da kannst du dir jetzt vorstellen, da ist halt so ein, also wenn man wirklich den Anwendungsbereich hat und halt nicht nur im Bikepark rumwerkt, dann ist halt natürlich so ein Freerider Contact zum Beispiel tatsächlich vielleicht nicht so die optimale Variante. Außer ich bewege mich jetzt wie ein Kletterer nur auf blankem Fels.
Ich habe die Erfahrung tatsächlich mal am eigenen Leibe gemacht. auf irgendeinem Weltcup bei einem Trackwalk oder sowas, da hat es mich ziemlich auf die Schnauze gelassen, weil ich quasi den Freerider Contact an hatte. Und dann gab es eine Stelle, die feucht war. Das hat man manchmal auf den Downhill-Strecken, dass irgendwo so ein bisschen unterirdisch das Wasser hochdrückt. Eigentlich ist alles trocken und auf einer Stelle ist es feucht. Und dann hat es mich ziemlich auf die Nase gelegt, weil ich mit meinem Bike schon unterwegs war. Aber tatsächlich, um nochmal so ein bisschen drauf einzugehen, du hattest ja gesprochen, dass im Prinzip jeder Schuh, also Ulf hat davon gesprochen, dass jeder Schuh ein eigenes Profil für die eigene Größe im Prinzip hat. Das stelle ich mir sehr, sehr aufwendig vor. Und auch bei einem Konzern wie Adidas, wo solche Prozesse, die ja nun wirklich schon seit Jahren im Fußballsport und Laufsport etabliert sind, wie viele Abteilungen sind bei so einem Bikeschuh beteiligt? Also wie viele Menschen oder wie viele Abteilungen arbeiten an so einem Bikeschuh? Und wie lange dauert es von der ersten Idee bis zum Verkauf?
Ja, also wirklich jetzt zu sagen, wie viele Leute am Ende wirklich dann beteiligt waren, ist jetzt gar nicht mal so einfach, aber im Prinzip kann man immer sagen, es gibt einen Produktmanager, der das ganze Thema so ein bisschen zusammenhält. Dann gibt es das Development-Team, die kümmern sich quasi um die Technik, also um die Umsetzung im Produkt. Und dann gibt es einen Designer. Und das ist halt so ein bisschen auch die Besonderheit bei uns, dass das quasi mit diesem Triad, also dieser Dreigliedrigkeit zusammensteht, weil in vielen kleinen Brands ist halt oft so, dass dieses ganze Thema von einer Person abgedeckelt wird. Oft macht die dann auch noch Sports-Marketing und Retail-Marketing oder, nee, Retail-Marketing jetzt vielleicht nicht, aber irgendwelche anderen Themen noch dazu. Das hängt dann alles an einem Kopf. Bei uns ist es halt so klassisch aufgeteilt auf diese drei Funktionen, die natürlich immer alle eng in der Abstimmung sind und miteinander da sprechen und natürlich auch irgendwo ihr Feedback aus allen Zeiten mit reinziehen. Wenn die zwei sich dann so ein bisschen einig sind, dann so ungefähr ja, knapp 2 Jahre, 24 Monate ist bei uns der Entwicklungszeitraum, bevor ein Produkt auf den Markt kommt. Also kannst du ausrechnen, an was sie jetzt gerade schon arbeiten. Und
2 Jahre hast du gesagt, oder?
Genau, 2 Jahre vom ersten Briefing bis zum Market Intro. Also du musst dir aber auch immer überlegen, dass natürlich bis das Produkt fertig entwickelt ist, bis es dann auf dem Markt landet, also bis es dazwischen produziert wird und verkauft wird und dann da beim Händler mal ankommt und dann die richtige Saison ist, vergehen halt auch nochmal 6 bis 8 Monate sowas. Also der Sell-In heißt das Ganze, also wollen die Produkte reinverkauft werden an den Händler, der ist normalerweise so 6 bis 8 Monate im Vorlauf nochmal, bevor das Produkt beim Handel steht. Und,
ach, krass.
Ja, so hat man natürlich dann einen, ja, wie gesagt, 24-monatigen Zeitraum ungefähr. Und ja, das ist mir auch so ein bisschen bewusst geworden, erst wie viele Funktionen da wirklich dann natürlich am Ende noch beteiligt sind. Wie ich vorhin gesagt habe, ich komme eher so aus dem technologischen Hintergrund und war halt auch immer relativ auf der Technologieschiene und habe halt dann in meinen Praktika hast du erstmal gemerkt, was eigentlich noch alles so nötig ist, dass so ein Produkt dann, obwohl es technisch fertig entwickelt ist, dass das dann halt auch mal irgendwo auf den Markt kommt und was dann noch alles dafür nötig ist, dass das dann halt auch irgendwie gelandet wird. Und ja, also da sind dann natürlich noch ein Haufen andere Funktionen beteiligt, aber so im Großen und Ganzen der Kern von der Geschichte ist, glaube ich, Design Development und Product Management. Ja.
Und wer testet das Ganze? Im Prinzip ist irgendwo in dieser Kette der Teamfahrer, der Profi, a.k.a. Danny McAskill oder auch andere Fahrer von euch, sind die da mit drin und bekommen irgendwie mal so einen ungelabelten Schuh zum Testen und einen Fragebogen? Oder habt ihr im Prinzip euer eigenes Produkttest-Team in-house, die dann wirklich top-secret irgendwo testen gehen?
Gibt beides. Wir machen eigentlich immer jetzt seit 2-3 Jahren haben wir immer einen Athleten-Summit auch, wo wir die Athleten alle unsere Teamfahrer zusammenholen und wirklich für 1-2 Tage halt komplett die neuen Produkte besprechen und da eben auch neue Konzepte besprechen. Da entstehen halt oft aus diesen Gesprächen entsteht dann oft ein Briefing und dann sieht man sich wieder und auf den Events und so weiter oder den World Cups und gibt denen auch mal Testmaterial mit. Das ist auf jeden Fall so die eine Schiene und dann hast du da zusätzlich nochmal neben diesen ganzen Athleten-Insights nochmal aber ein komplettes eigenes Testing-Department innerhalb von Adidas Outdoor, die auch diese ganzen funktionalen Tests machen, ne? Also diese ganzen Maschinen, die halt,
ja.
Genau, also diese Maschinen, wo du den Schuh halt einspannst und dann wird er halt 10.000 Mal abgerollt und geguckt, ob die Sohle bricht halt oder sowas oder dann UV-Testing, ob die Farben beständig sind oder ob sich unter UV-Einstrahlung der Kleber löst, also solche Geschichten und da, also das ist zum einen und auch in der Entwicklung. Was wir vorher so in dem Bereich nicht hatten, ist auch mehr 3D-Prototyping, zum Beispiel für Clipless Plates halt, also für die ganzen Platten, also die Steifigkeit. Da hat Adidas echt ganz geile Möglichkeiten, dass wir das bei denen in 3D, also rein digital testen, bevor wir überhaupt Muster schon machen lassen und uns schicken lassen. Und dann ganz verschiedene. Aber wir machen auch wenn wir die Gummimischung weiterentwickeln, machen wir mit Athleten auch Blindtests, AB-Tests halt einfach, ne?
Cool.
Mit unterschiedlichen Gummimischungen, gucken, wie die funktionieren. Habt ihr das Gefühl, das ist gleich, besser? Gerade wenn es darum geht, der eigentliche richtige Stealth Rubber ist oder der originale ist immer ein schwarzer Gummi, der auch Marking ist. Halt, also der schwarze Streifen bei deiner Mutti auf dem Küchenflur ja. macht, ne? Und es gibt aber für unsere Schuhe, die jetzt eher so im Casual- oder Everyday-Bereich und auf dem Bike funktionieren sollen, wollen wir eher Non-Marking-Mischungen haben. Und damit probieren wir dann halt rum. Sind die genauso grippy, fühlen die sich genauso an, ist aber ein bisschen andere Zusammensetzung, ne? Also, und wenn dann ein Top-Athlet wie ein Sam Hill oder einen Danny McEskill keinen Unterschied mehr feststellt und sagt, das ist eigentlich, ich glaube, das ist der originale S1 und der ist es aber gar nicht, dann nehmen wir den Gummi auch zum Beispiel in eine normale, also in eine Massenproduktion rein.
Ne? Ah, cool.
Und ja. Es hängt natürlich super auch, also es ist projektabhängig. Ich sag mal, wenn du jetzt so ein Testing hast und du willst wirklich einen neuen Downhill-Schuh machen, der halt auch für Rennen ist, dann ziehst du halt damit von Anfang an deine Athleten mit rein, Greg Minar und so weiter, die dann damit ihren Input geben und auch von früher Phase schon mit bei den Tests integriert sind. Wenn du jetzt ein Produkt hast, wo die Inspiration jetzt aus einer anderen Richtung kommt oder aus einer anderen Zielgruppe kommt, dann ist da jetzt ein Athlet vielleicht nicht von Anfang an beteiligt, aber sie werden dann trotzdem im Laufe des Prozesses mal zu ihrer Meinung gefragt oder kriegen dann auch mal Schuhe zum Test und geben da ihr Feedback dazu.
Okay.
Ich glaube, bei uns kommt kein Schuh auf den Markt, den die Athleten nicht vorher auch gesagt haben, sie finden den cool. Also den Schuh gibt's nicht. Also wo wir nur sagen würden, wir würden das irgendwie für uns ausmachen und dann mit einer Tester, wir haben auch natürlich eine reine Testergruppe, die in der Nähe, also entweder sowohl intern aus dem Team als auch Leute, die einfach in der Nähe von Herzo sitzen, denen wir die Mustergröße...
Herzo ja. ist die Abkürzung für Herzogenaurach.
Genau. Herzo? Ja, Herzo, ja. Das ist ja, es heißt eigentlich der Stadtteil oder die Area, wo das Adidas Headquarter ist, heißt Herzo Base, weil das ein altes, eine alte Kaserne, ein alter Militärstützpunkt ist. Also es heißt Herzo Base. Von den Amis, ja. Genau. Wo war ich stehen geblieben?
Bei den Teamfahrern, dass kein Schuh auf den Markt geht, ohne dass sie
also die haben es auf jeden Fall vorher gesehen, die müssen es auch cool finden oder da mit dabei sein, aber wir haben auch einen, ich sag jetzt mal, ein eher unemotionales sozusagen Produkttester-Team. Das sind auch alles Leute, die viel biken gehen, entweder intern aus dem Team oder Co. Aber das sind Leute, die müssen alle Mustergröße haben, weil natürlich bestimmte Größen, wir machen die Größen erst auf ab einem bestimmten Development-Prozess oder Timeline, wenn wir schon sagen, okay, der sieht jetzt cool aus. Deswegen kriege ich zum Beispiel erst mein erstes Development, das erste Sample von einem neuen Schuh erst relativ spät, weil ich habe keine Sample Size leider.
Ich auch nicht.
Aber ich quetsche mich dann immer mal rein halt, um es mal auszuprobieren.
Was ist Sample Size? 43?
42? Ja, genau, 42. Was ist das bei uns? 42, 2 Drittel?
42, 2 also Drittel, UK 8,5.
UK 8,5, genau. Ja. Und damit, da gibt es halt ein Team, die das halt auch dann, weil es gibt teilweise relativ kurze Fenster, wo Sachen getestet werden müssen, also mit Wear-Testing und Co., das gibt es dann die Maschine und aber natürlich an der Anwendung am Menschen. Und wenn dann halt gerade Saisonpause ist oder die Athleten viel traveln, können die vielleicht nicht so viel Zeit da reinbringen wie Leute, die direkt bei uns am Headquarter mit angebunden sind oder so ein Tester-Team sind, die dann auch einfach stupide Fragebögen ausfüllen. Zack, 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 zack. Dann versucht es mal von einem Athleten zu kriegen während der Weltcup-Saison zwischen zwei Rennen halt und dann soll der noch einen 3-Seiten-Fragebogen ausfüllen. Kann, ja,
ich sag jetzt mal. Ab und zu mal beim Rennfahren E-Mails liegen gelassen.
Genau, kann klappen.
Kann ich drauf zurückgucken.
Ja, genau, kann klappen, muss aber nicht.
Bei Sam Hill muss ich nochmal einsteigen, fallen mir zwei Fragen zu ein. Ist der bei Adidas 510 die absolute Legende als der Impact Promoter und Weltcup-Gewinner sowohl im Downhill als auch im Enduro auf Flat Pedals?
Ja.
Also ihr rollt einen roten Teppich aus, oder?
Ja. Also es gibt ein... Ja, Sam ist absolute Legende bei uns. Gibt viele, mit denen wir ganz lange zusammenarbeiten. Ich glaube, so ein ja, Sam, dann Greg Minna, das hat der Flo gerade schon gesagt, ist einer der, das ist einer unserer Key-Leute, wenn wir unsere Clipless Downhill-Schuhe entwickeln. Da gibt es eine nette Anekdote, da haben wir mal den neuen Hellcat Pro gemacht und da hatten wir das neue Outsole-Package gemacht und das mit ihm besprochen und dann kam eigentlich das Vor-Factory-Production-Sample, also das allerletzte Ding und dann hat er gesagt, ich glaube, das ist nicht richtig. Also ich glaube, die Cleat-Position stimmt nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist genau wie beim gleichen Schuh. Und dann haben wir das nachgemessen und dann war das 1,5 mm verschoben. Wirklich in der Mold, die gemacht haben.
Ja.
Und dann haben wir das wieder neu machen lassen halt. Also
super krass, weil ich habe Ähnliches über Greg Minar gehört aus dem Fox Race Support.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Der Kolja Schmidt ist ja ein Deutscher und der wollte oder hat manchmal gefordert, irgendwie einen halben Klick einzuführen, weil zwischen einem Klick quasi war ihm der Verstellbereich zu groß.
Ja.
Hat er zu stark gespürt. Genau. Ja.
Und dann natürlich
Rennfahrer durch und durch.
Ja, genau. Und dann hast du, klar, so den Danny McAskill und ja, also Leute, die seit Jahren eigentlich für die Marke fahren und so einem ganz engen Kreis gehören halt und mit denen wir uns immer wieder auch laufend austauschen. Genau, aber vor allen Dingen, was für uns auch wichtig ist, dass wir da eigentlich jetzt auch in den letzten Jahren das nochmal viel mehr intensiviert haben und auch mit den weiblichen Racerinnen und Fahrerinnen zusammenarbeiten, egal ob Tani Seagrave, Veronique Sandler und jetzt latest offizielle Team Edition ist die Vali Höll bei uns, dass wir da halt auch richtig Gas geben und deren Insights und deren Meinungen auch in die ganze Produktkategorien einfließen lassen, ne? Und dass wir auch immer eine Female-Version von den Schuhen auch immer haben. Ja.
Super stark. Gleich um mal bei dem Thema einzuhaken, wir haben jetzt über Sam Hill und Greg Minar gesprochen, Flat versus Click. Wie ist da, wie ist es bei euch? Was fahrt ihr privat?
Ja, also eigentlich den Großteil, alles was runterwärts geht, fahre ich flat. Sobald es irgendwie um Tour geht, fahre ich Click. Ich habe es tatsächlich letztes Jahr im Finale auch mal wieder versucht, wirklich gröbere Sachen mit Klicks zu fahren, aber ich habe da irgendwie eine Blockade im Kopf drin. Also es ist nicht so, als würde ich das, also ich kann die gleichen Stellen mit Flats easy fahren und fühle mich super wohl. Und wenn ich mit Klicks reinfahre, dann komme ich da irgendwie mit so einer Blockade im Kopf rein. Keine Ahnung, ist so. Aber sonst, also ich bin selber Flatfahrer und mit Hauke ist eigentlich auch ganz gut. Also ich meine, ich fahre keine Rennen, ich muss nichts gewinnen, mir geht es um keine Zeiten, ich will Spaß auf dem Fahrrad haben. Und ja, bei Klicks habe ich definitiv mehr Spaß, wenn ich Touren fahre und bei Flats habe ich definitiv mehr Spaß, wenn ich runterfahre.
Wie ist es beim Wolf?
Bei mir ist Flatpedal alles, was auf dem Mountainbike ist und auf dem Gravelbike und zum Commuten in die Arbeit fahre ich Klick.
Ja. Zum Commuten auch schon, also in die Arbeit schon Klick.
Ja.
Performance, Wolf.
Maximale Performance.
Ja.
Spannend. Ja. Bedeutet ihr, beide seid eigentlich auch 50-50 Fahrer? Sieht es in den Verkaufszahlen dann genauso aus? Das Hälfte Klick, Hälfte Flat? Oder ist das anders?
Nee, ist schon anders. Ich muss gerade mal das Liquid Stealth aufmachen. Sorry, Flo, bevor du jetzt wieder redest. Prost, Jungs.
Ich bin auch fast so weit.
Ich glaube, ich muss mein Liquid Stealth leider noch aufheben, weil ich bin bei meinem Beer of the Breath noch nicht so weit, aber... Ja.
Also ich zünd mal Phase 2, Flo, rede gerne weiter, Prost.
Ich kündig's dann auch an. Ja, also die Aufteilung, wie du es gesagt hast, 50-50 ist bei uns eigentlich nicht so wiedergespiegelt. Also es ist eher so, ja, ich sag mal 80-20. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen da, aber es dominiert auf jeden Fall klar der Flat-Pedal-Bereich.
Ja. Okay. Es ist aber auch, glaube ich, historisch bedingt ein bisschen, wo wir von da als Marke herkommen. Wir sind natürlich stark in dem ganzen Gravity Freeride Downhill-Bereich. Im Downhill-Bereich, im Race-Bereich fahren fast alle unsere Fahrer Clip. Da gibt es eigentlich nur zwei, Connor Fearon und Brandock, die Flat fahren. Alle anderen fahren Clip. Aber der Konsum. Genau, ja, aber im Enduro-Bereich, genau, in Enduro fahren sonst alle bis auf Sam, glaube ich, Clipless, ne? aber die Verkaufszahlen von den Schuhen sind relativ, also sind eher klein, weil der normale, die Bike Park Red, ne, die fährt eher Flat Pedal, Impact, Impact Pro, Freerider Pro, Freerider und so weiter. Und wir eigentlich auch noch kein größeres oder breiteres Clipless-Angebot für den ganzen Bereich All Mountain haben, ganz zu schweigen, also gar nicht zu reden von Clipless, also Cross-Country meine ich, sorry. Da spielen wir ja überhaupt nicht in dem Bereich als Marke.
Ja, stimmt. Ja, krass. Kommt das noch?
Cross-Country? Nee. Also,
nee.
Also, nee, sag niemals nie, ne? Also, für uns ist es, also jetzt direkt ein Cross-Country-Schuh rauszukeulen, also ich sage jetzt nicht, dass es technisch unmöglich wäre, aber haben wir da die Credibility, da das Sports-Marketing, Athleten und so weiter, also für uns liegt es näher, den Bereich All Mountain, also uns aber da komplett aufzustellen halt in dem Bereich.
So, ne? Schwer kann das doch nicht sein. Ihr müsstet doch einfach nur einen Fußballschuh nehmen, die Stollen abschrauben und dann einfach unten so ein Clip-Ding dran bauen und fertig ist der Schuh.
Ja. Ja, stiff as fuck und feierfrei.
Kann er mal einen Fußballschuh vorbeibringen, ja. Dann kannst du es ausprobieren, ja. Wie das so funktioniert.
Ja.
Genau. Ja. Nee, aber ich meine, das heißt, spart eine Menge Entwicklungskosten.
Es ist halt auch immer so eine Frage für mich, was ist ein Cross-Country-Schuh oder, also ich meine, so ein, wenn man jetzt mal dieses klassische Thema Alpencross zum Beispiel anschaut, da gibt es halt Leute, die machen den Alpencross mit einem Hardtail 8-Kilo-Fahrrad und im Rennmodus mit Lycra und andere fahren halt einen Alpencross mit Gravity-Focus. Also das kann sich ja auch alles überschneiden und geht auch irgendwo alles ineinander über. Von daher, ja, ist halt eine Definitionsfrage dann irgendwo auch.
Was kommt denn so als nächstes? Könnt ihr irgendwas anteasern? Was gibt's bei euch? Gibt's irgendwann E-Bike-Schuhe oder habt ihr vielleicht irgendwelche Special-Events vorbereitet? Könnt ihr was Geheimes rausplaudern in diesem Podcast?
Ja, es gibt, glaube ich, zwei ganz coole Sachen, über die wir noch nicht so reden können. Da müsst ihr dann bis nächstes Jahr warten. wir machen gerade auf jeden Fall unsere Hellcat und Hellcat Pro, also unsere Downhill Clipless Schuhe machen wir gerade neu. Die sehen ziemlich cool aus. Die Muster, also die werdet ihr dieses Jahr auf jeden Fall irgendwann draußen sehen. Und ich glaube,
die Trailcore-Serie entwickelt sich weiter. Also da,
genau, das ist eigentlich ein
Hauptfokus. Wird sich noch ein bisschen was draus entwickeln gerade. Sind jetzt in dem Sommer die ersten Modelle rausgekommen und da gibt es noch die eine oder andere Sache, die da noch nachkommt aus dem Konzept.
Ja. Und ein E-Bike-Schuh werden wir, glaube ich, eher nicht machen. Halt. Also, nee. das ist
noch nicht. Sag niemals nie, Ulf.
Also,
sag niemals nie.
Wir haben
kommt dann zusammen mit dem Cross-Country-Schuh.
Das auf jeden Fall auch, ja. Das stimmt, aber es gab, ich sage jetzt mal so, wenn man das, wir haben jetzt vor 3 oder 4 Jahren sind alle Leute angekommen und haben gesagt, macht einen Enduro-Schuh halt. Und wir glauben, dass eigentlich, das ist eine Art von, also die Art, wie du Mountainbikes entscheidet darüber, was du machst. Und E-Biken hast ja auch ganz unterschiedliche Varianten. Ja. Und ansonsten würde ich einfach sagen, unsere Schuhe haben Gummisohlen, die leiten nicht, also kannst du es auf dem E-Bike fahren und du wirst keinen Schlag kriegen, wenn dir der Akku durchbrennt.
Also was halt super wichtig ist, auch aus der Handelsperspektive, ist für mich auch das Thema E-Bike-Schuh. Da muss erstmal der Handel irgendwie den Schritt machen und seinen E-Bike-Kunden auch einfach klar machen, dass man für ein E-Bike, was ja ein stattliches Drehmoment hat, auch einfach anständige Flat-Pedals und anständige Schuhe braucht. Das Ding schiebt an, das hat irgendwie 18, 20 Kilo, ja, wird immer leichter, aber da gibt es halt einfach einen Haufen Leute, die einfach das E-Bike kaufen, da Tausende von Euros hinlegen, aber dann halt einfach mit ihren Sandalen damit rumfahren. Und also ich glaube, wenn man dem Kunden klar macht, dass halt einfach der Stand auf dem Pedal und der Griff so ein entscheidender Punkt an so einem Setup sind. Solange das nicht passiert ist, glaube ich, muss man sich keine Gedanken darüber machen, ob man einen ganz speziellen E-Bike-Schuh braucht.
Das E-Biken ist ja auch relativ breit, also ist ja, ob du sehr Gravity-orientiert fährst und dir da ein Ding holst, also wie ein potentes Enduro-E-Bike oder eher Cross-Country, eher Touren, ist es eher Verleih. Also die Chance ist ja eher darum für uns als Bike-Industrie, dass viel mehr Leute ihre Haxen auf dem Bike schwingen Und dann stimme ich dem Flo voll zu, da muss man mit dem Handel zusammenarbeiten, dass man den Konsumenten erstmal erklärt, es macht auch Sinn, deine Kontaktpunkte, Sattel, Griffe, Pedale zu optimieren, weil und da spielt Footwear auf jeden Fall eine Riesenrolle. Wir sehen das ja bei vielen Test-Events, wenn die Leute die Schuhe anziehen und dann sagen, boah, das hätte ich ja nie gedacht, weil die denken einfach, ja cool, ich habe irgend so einen Outdoor-Schuh, irgendeinen Trailrunning-Schuh, irgendeinen Multifunktions-Outdoor-Schuh, der funktioniert dann ja auch beim Fahrradfahren, und dass man den Leuten dann, ne, dass es Klick macht und sagt, ja nee, da gibt es spezielle Bikeschuhe oder spezielle Gummimischung. Da muss man viel erklären, vor allen Dingen, weil es für einen, glaube ich, viele Leute, die ins E-Biken jetzt reingehen.
Ja, oder normalen Radfahrer, der jetzt irgendwie mit dem E-Bike oder mit dem Mountainbike Kontakt bekommt, natürlich ein neues Thema ist,
dass du man musst,
dafür auch andere Schuhe braucht.
Genau, und für viele Leute, wenn du jetzt mit dem ganzen Thema Fahrradfahren dich gar nicht so beschäftigst, ist ein Bikeschuh, ein klassischer Fahrradschuh, immer noch ganz oft ein Clipless-Schuh, also ein SPD halt für die.
Ja.
Und dass man denen das immer noch erklärt, nee, du, es gibt auch Schuhe, die sind cool und das sind keine Clip-Schuhe und die bringen dir wirklich was. Das ist immer noch was. Das sieht man ja auch, dass viele Marken auch auf das Thema jetzt auch aufspringen und da Alarm machen, ne? Und da reingehen, weil man da einfach auch noch extrem viele Konsumenten abgrasen kann, die mit irgendwelchen Schuhen durch die Gegend fahren.
Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört habt mit Anna Thoma, die Schuhe bei Iron macht, vorher bei VD gemacht hat, die hat tatsächlich Gleiches gesagt, dass man eigentlich für ein E-Bike keinen speziellen Schuh braucht, weil die Nutzung, ob Gravity oder Enduro, ist im Prinzip die gleiche.
Ja, die Nutzung ist entscheidend. Also der Consumer Insight oder das Bedürfnis dessen, was der Consumer braucht, kommt ja daher, wie er das E-Bike fährt und nicht, dass er ein E-Bike fährt. Aber es ist natürlich sicherlich, hilft das einer gewissen Klientel oder einer Einsteiger-Klientel, mehr Zeug zu verkaufen, wenn du da vielleicht auch ein Label E-Bike draufpackst, weil es ja auch reine E-Bike-Läden gibt, ne? Also die,
ja.
Und die haben dann natürlich noch eine E-Bike-Specific-Line. Ich finde es bei einem Rucksack, der dann noch ein extra Fach hat für einen extra Akku oder sowas, finde ich das auch legitimer, sowas zu verklickern. Aber was ist denn die E-Bike-Funktion einer Shorts? Also, keine Ahnung, da brauche ich noch ein paar Liquid Stealth und dann schauen wir mal weiter.
By the way, meine ist jetzt auch offen.
Ja, dann Brüsselchen.
Tschüss. Prost, Flo.
Ja.
Schön, dass ihr jetzt ordentlich angetüttelt seid, um auf die unangenehmste Frage zu kommen. Corona sorgt ja gerade weltweit für ziemlich starke Einschränkungen und Probleme. Wie ist das bei euch? 100% Homeoffice, Adidas stand relativ negativ in der Kritik. Könnt ihr was zu sagen? Einfach mal an euch gerichtet.
Ja, also was wir dazu sagen können, ist, glaube ich, alles öffentlich einsehbar mittlerweile. Das heißt, ja, also jeder hat mitbekommen, was passiert ist. Es gibt ein offizielles Statement dazu und allzu viel mehr muss ich dazu, glaube ich, auch nicht mehr unbedingt sagen.
Und also, ansonsten,
hast du noch was du dazu loswerden willst?
Nö. ansonsten, aber wir haben
100% Homeoffice.
Ja, genau.
Ihr seid
100% Homeoffice. Klar, wir haben es natürlich company intern schon früh zu spüren gekriegt. Asien ist für uns auch für Adidas Outdoor Terex ein riesen Absatzmarkt. Das haben wir schon ganz früh dieses Jahr zu spüren bekommen mit den Kollegen da, die zu Hause arbeiten mussten oder nicht mehr zu Meetings rüberkommen konnten oder wir nicht mehr dahin reisen konnten. Also viele unserer Factories, wo normalerweise unsere Produktmanager, Designer, Developer auch Business-Trips hinmachen, um den Entwicklungsprozess zu begleiten, könnten natürlich nicht mehr reisen oder kamen gerade von der Reise zurück. Da war das hier eigentlich noch nicht wirklich mit Ausgangsbeschränkungen und Co. am Start und die Leute mussten mussten dann halt 2 Wochen in Quarantäne gehen. Das hat man natürlich schon mitgekriegt. Und klar, jetzt ist natürlich, ich glaube, man kann zumindest sagen, wir kommen so langsam wieder in einen normalen Modus rein. Aber das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen.
Definitiv. Ja. Und ich meine, es betrifft auch die Bike-Szene in dem Sommer, was man so mitkriegt, was, keine Ahnung, diese klassischen Festivals, Events, Wettkämpfe, alles Mögliche angeht. Also da wird sich einiges umschmeißen, wo man vielleicht jetzt noch gar nicht so drüber nachdenken kann. Vielleicht auch eine Gelegenheit, mal irgendwie wieder mehr ans wirkliche Fahrradfahren zu denken und weniger an irgendwelche Rahmenveranstaltungen. Ist vielleicht auch mal eine coole Geschichte, aber ich glaube, da wird noch einiges auf uns warten in der Zukunft, was das Ganze für Auswirkungen hat.
Ich denke auch, dass im Prinzip die Core-Mountainbike-Branche gerade relativ betroffen ist, was Bikeparks, Events, Veranstaltungen angeht. Ja. Aber ich glaube, dass es im Großen und Ganzen für die Radbranche immer noch recht glimpflich bis vielleicht sogar positiv ablaufen würde, weil die Leute sich einfach mehr mit dem Thema Radfahren auseinandersetzen. Zu Hause bleiben, was mache ich in der Freizeit? Okay, ich hole mal wieder das Rad aus der Garage. Oh shit, das ist ja schon 10 Jahre alt, ich kaufe mir vielleicht mal ein neues. Ich kann mir vorstellen. einfach nur als Trend vielleicht, dass im Prinzip die Core-Mountainbike-Branche gerade ein bisschen leidet, weil die sehr event- und sehr eventlastig, sehr erlebnisorientiert ist, was im Moment gerade nicht so möglich ist, aber im Allgemeinen die Radindustrie, was einfach nur Reiseräder, Trekkingräder, alles, was mit Fahrrad zu tun hat, angeht, kann ich mir vorstellen, dass am Ende dennoch tatsächlich profitiert wird.
Bin ich total bei dir, weil sie haben
Flo, was ich gerade halt auch noch aus dem Handel irgendwo mitbekommen habe, ist natürlich das Thema, dass natürlich die Bikeparks sind geschlossen, aber von einigen Händlern kam jetzt halt so, jetzt aktuell ist bei uns eh noch nicht High Season, weil irgendwie in der Höhe noch überall Schnee liegt und eigentlich bei uns gerade noch Winterbetrieb angesagt wäre, das heißt die Trails sind eh noch nicht frei. Die hoffen natürlich alle drauf, dass das dann im Laufe der Saison sich alles wieder so normalisiert, dass quasi der Einfluss dann auf die komplette Bike-Saison in Summe dann gar nicht mehr so groß ist. Also das sind halt eher auch so in den eher höher angesiedelten Bergregionen mit Trails ist das halt eher auch jetzt gerade so eine Übergangssaison, wo es noch nicht komplett auf dem Bike geht. Von daher schauen wir mal, was da noch kommt im Rest der Saison.
Also auf unser
Abwarten und Liquid Stealth trinken, würde ich sagen.
Ja. Finde ich eine ganz, ganz vernünftige Maßnahme. Aber ja, ansonsten glaube ich auch, oder ich hoffe auch, dass die Krise da was Positives haben kann, gerade im Bereich Commuting, Fahrradfahren, Akzeptanz von Fahrradfahren in der Stadt. Man hat ja eigentlich relativ viel gesehen, dass es da ganz positive Entwicklungen ging oder Fahrradfahren auch oft empfohlen wurde, ja, ne, weil es eine Möglichkeit ist, auch überfüllte U-Bahnen, Busse, S-Bahnen und so weiter zu vermeiden. Ne? Schwing dich einfach aufs Fahrrad. Ja. Ich hoffe, dass das könnte ein riesen Push sein für die Bike-Branche als Ganzes, wenn da ein Umdenken stattfindet, in meinen Augen schon lange überfälliges Umdenken, dass man das ganze innerstädtische Fahrradfahren promotet und mal ein paar Parkplätze wegplaniert und eine Fahrradspur hinlegt. Aber wir sehen auch, dass es ganz auf unser Business bezogen, dass wir fast prozentual am wenigsten Order-Cancellations von Händlern im Fahrradbereich haben, dass deren Business noch relativ normal läuft, während andere Bereiche stärker getroffen sind. Also von dem her toi für die Bike-Branche.
Ja, auf jeden Fall. Daumen drücken.
Cool. Hey, damit bin ich mit all meinen Themen durch. Ihr habt alle meine Fragen beantwortet und ich wüsste jetzt nicht, worüber ich mit euch noch länger reden sollte. Und dementsprechend war das quasi das Schlusswort von Ulf und Flo. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
Nein? Nö, viel Spaß da draußen. Ride, don't hide. Wir können noch Fahrrad fahren, also nutzt das. Und ansonsten sei ich vielleicht ans Herz gelegt, wir haben einen Adidas 510 Spotify-Account gemacht mit all unseren Athleten und Team-Members und wir haben alle unsere Playlists hochgeladen. Das heißt, falls ihr noch. Genau, wir beide auch und Cam Zink und Tani, Seagrave und wer nicht alles noch von unseren Bike-Athleten. Also hört rein und da gibt es dann genügend Musik und das sollte auch länger halten, die ganzen Playlists, als die Pandemie. Also von dem her reingehauen. Jasper, wir schicken dir noch
vielen lieben Dank.
Genau, Wir schicken dir noch einen Zugangsdaten, dann kannst du auch deine Playlist noch anlegen für uns.
Das wäre cool. Sehr gerne. Ich habe eine schöne 90s Trash Playlist, die, glaube ich, einige Leute
erhalten. Wunderbar, wird. Ja, ich freue mich drauf.
Vielen lieben Dank für euer Gespräch.
Alles klar.
Auf Wiedersehen.
Ciao. Hauen Sie rein.
Gerne, bis dann. Mach's gut.
Danke. Ciao.